Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur Familiensprechstunde mit Bob Blume heute wieder und Katja Saalfrank. Hello, hello.
Hello.
How are you? Es ist überall Ferienzeit.
Genau. Ferien tangieren mich ja jetzt nicht mehr so ganz, aber was total schön ist, wir haben immer so eine Jahreskarte für so ein ganz einfaches Schwimmbad. Ganz einfach heißt, da ist nicht viel, aber es ist sehr schön gelegen, so zwischen den Weinbergen. Und da kann man dann auch mal für ein, zwei Stündchen hin. Meine Tochter hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Fußballturnier und dann waren wir leider eine Stunde zu früh da. Dann dachten wir, na gut, dann springen wir halt nochmal ins Wasser, gehen kurz rein.
Und fährst du noch in Urlaub? Und ich meine, was ich mich immer frage, ist ja auch, hören denn die Hörer und Hörerinnen dann auch im Urlaub? Also hört man da mehr, weil man mehr Zeit hat? Hört man dann da Sachen nach oder ist man dann eher mit den Kindern? Wie machst du das? Hörst du dann viel Podcast oder liest du viel oder wie läuft es bei dir ab?
Also ich lese ja immer viel. Ich habe an dem Tag, wo wir das jetzt hier aufnehmen, habe ich mal mein Bettmöbel fotografiert, das voller Bücher ist, und eine Followerin hat schon ganz aufgelöst geschrieben, ob ich meinem Kopf denn auch mal eine Pause gönne. Ich habe einfach nur Nein zurückgeschrieben und ich hatte nicht so viel Zeit. Aber deshalb ist es so, dass ich, weiß ich gar nicht, ob ich zwangsläufig mehr lese, aber ich kann es, glaube ich, manchmal mehr genießen. Und es ist auch so, dass ich gerade so bei Podcasts dann nochmal mehr und bei Büchern auch in so eine nicht fachliche Richtung gehe. Ne? Also so dieses Erlauben, dorthin zu gehen, wo es jetzt nicht zwangsläufig irgendwie die eigene Expertise verbessert oder vertieft oder wie auch immer. Ja, aber ich bin da ehrlich gesagt undogmatisch, weil wenn ich irgendwo im Urlaub sitze in den Bergen und das Gefühl habe, ich möchte jetzt aber gerade mal einen Bildungspodcast hören, dann mache ich das auch. Und in den Bergen ist das Stichwort, wir sind wieder ja fast 3 Wochen in unterschiedlichen Gebieten in Österreich. Ich freue mich schon sehr.
Ach, wie schön. Ja, hast du es gut. Ich bin in Berlin immer im Sommer. Und als du gerade gesagt hast, Podcast und Bücher lesen und so, dann merke ich immer, dass ich so nachdenklich werde und auch so ein bisschen was wie ein schlechtes Gewissen bekomme, weil ich ganz viele Bücher noch hier liegen habe und es irgendwie nicht so richtig hinkriege, das, was du sagst. Also ich lese auch viel für so meinen Fachbereich und so da in der neuesten Wissenschaft und so. Das sind dann immer Sachen, die mich dann auch interessieren. Also nicht, dass mich das andere nicht interessiert, aber es fällt mir dann doch manchmal schwer, so einen Roman mal zu lesen oder mal irgendwie mich in eine Geschichte zu versenken, die jetzt so gar nichts erstmal scheinbar mit allem zu tun hat. Und manchmal hole ich mir auch einfach Hörbücher. Also ich finde so dieses Hören, wenn man sich da mal so dran gewöhnt hat, dass man alles vorgelesen bekommt, dann muss man sich bewusst, also ich jedenfalls, bewusst auch mal wieder reingeben in eine Situation, wo man liest. Weil man muss ja dann, man hat keine Kopfhörer auf in der Regel, also man kann natürlich auch Kopfhörer aufsetzen und was hören oder auch einfach nur sich schützen und lesen. Aber ich finde es manchmal gar nicht so einfach, sich so aus der Welt rauszuziehen und wirklich zu lesen und sich zu vertiefen. Das ist mir als Kind überhaupt nicht schwer gefallen, aber so als Erwachsener ist das, finde ich, manchmal gar nicht so einfach.
Ja, aber in gewisser Weise muss ich dir da so antworten, wie du manchmal darauf antwortest, wenn es darum geht, Kind kommt aus der Schule, sollte es eigentlich jetzt Hausaufgaben machen oder nicht? Da hast du mir echt so mal die Augen geöffnet im Sinne von, die Kinder sind immer in vorgefertigten Strukturen, die brauchen auch mal Zeit, aus der Struktur rauszukommen. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das haben Menschen mit dem Lesen generell. Also, und da gibt es 2 Dinge, die für mich total wichtig sind. Ich finde, man sollte sich weder verurteilen, noch schlecht fühlen, noch ein schlechtes Gewissen haben oder so, sondern erst mal anerkennen, dass gerade ist, wie es ist. Aber in einem zweiten Schritt auch überlegen, ist es das, was ich möchte? Oder möchte ich nicht neu erlernen, mich einzulassen? Denn das mit den Romanen und so, das kenne ich auch. Ich hatte das auch, ich habe das überwunden. Ich lese gerade wieder Romane und dicke Brocken und so. Das ist im Grunde genommen auch eine Meditationsübung. Und es ist aber eine bewusste Entscheidung. Das ist wichtig. Ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, im Sinne von, ihr seid böse, wenn, ist es so, man hat nicht keine Zeit zu lesen, sondern man nimmt sie sich nicht. Und das für sich einzugestehen und vielleicht, wenn man Lust hat, das nochmal so von Neuem zu üben, dieses, ich möchte jetzt mal probieren, in diese Geschichte reinzukommen, nicht an meine Uhr denken, nicht an meinen Job denken, nicht daran denken, Klammer auf, immer nur, wenn es geht, immer nur, wenn es geht natürlich, ja. Aber ich kann auch wirklich sagen, gerade für Familien, natürlich ist das wahrscheinlich, kann man das nicht verallgemeinern, aber wenn man sich die Zeit nimmt und liest, dann ist man nicht nur Vorbild, was das Lesen angeht, sondern es kann auch sein, dass die Kinder dann auch Lust haben und sich vielleicht sogar mit dahinsetzen und so eine lesende Familie im Urlaub, wieso denn nicht?
Ja, also habe ich ja nicht mehr sozusagen, insofern muss ich nicht mehr Vorbild sein, sondern ich muss es wirklich nur oder ich darf es nur für mich tun, aber das ist natürlich völlig richtig, was du sagst und ich frage mich halt, warum war das als Kind so anders, also warum hat sich das, wenn du heute sagst, es ist ja fast was Meditatives irgendwie, sich mit sich zu beschäftigen und alle Gedanken, die ansonsten so da sind, weiterziehen zu lassen und sich zu fokussieren auf das Buch und auf die Geschichte dort, dann ist das ja etwas, was uns als Kindern oder mir zumindest als Kind ganz leicht gefallen ist. Also da gab es gar kein Vertun, ne? Da wollte ich unbedingt in diese Welt weiter einsteigen und so. Und heute hat man, glaube ich, viele Dinge im Kopf, ja.
Aber weißt du, das ist ja das Problem daran, wenn man so Generationen beschreiben will oder so, dass man manchmal den Fehler macht, es gibt ja keine, wie soll ich sagen, man kann ja nicht wissen, wie es ist als Kind zu verschiedenen Zeiten. Du warst Kind zu einer bestimmten Zeit.
Ja, das stimmt.
Und jetzt gibt es ja gerade auch Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, weil die halt eben in irgendwelchen Feeds von Kurzvideos versinken. Ja? Das heißt, eine Antwort darauf könnte sein, weil das Lesen vielleicht auch, also erstmal relativ alternativlos
auch alternativlos war auch gerade ja, das Wort, was mir einfiel.
Die Möglichkeit gegeben hat, Fantasie anzuregen, eben nicht durch diese Kurzfristigkeit und so. Und jetzt konkurriert das Lesen plötzlich mit den verschiedensten anderen Dingen.
Ja, das stimmt. Und mit dieser Gleichzeitigkeit und der Durchlässigkeit und so und mit der Entscheidung, was tue ich jetzt und mit der Wahrnehmung, dass die Zeit begrenzt ist und so weiter. Und die Zeit auch für Kinder ist ja viel kleiner geworden, ne? Also die Zeitfenster, wo die mal abhängen können oder wo mal es auch sich lohnt, ein Kapitel zu lesen, ne? Also wie du sagst, ein Kurzvideo kann man schnell irgendwie durchscrollen und dann hat man aber den Mist im Kopf, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und beim Lesen braucht man eben ein bisschen mehr Ruhe, ja.
Ja, und vor allen Dingen könnte man ja so weit gehen und dann, genau, kommen wir zu unserer Folge, könnte man so weit gehen, aus meiner Sicht zu sagen, man hat den Mist ja gar nicht im Kopf, sondern es wird alles gleich egal. Also man ist kurz wieder fasziniert, ja, von dem Hund, der Skateboard fährt und so weiter. Aber was man nicht hat, ist ja sozusagen dieses Weiterdenken, dieses Gefühl, was übrigens auch gute Sachbücher geben, mal so durchdringend an etwas zu denken und auch drüber nachzudenken und auch weiterdenken zu können. Das hat man ja oftmals eben nicht und deshalb ist Lesen so wundervoll.
Das stimmt, siehst du. Und wenn ich das jetzt so höre und dann kommen wir zur Folge, ist wirklich dann, dass ich denke, so, was habe ich heute noch vor? Weil das macht mir jetzt richtig Lust, irgendwie auch nochmal mich hinzusetzen und bewusst auch weiterzulesen an dem Buch, was ich schon so lange mit mir rumtrage. Und mir Zeit zu nehmen auch tatsächlich und mal schauen, ob ich das heute Abend noch hinbekomme, weil der Tag auch wieder relativ voll ist, aber die Woche ist nicht so voll, eben auch, weil viele Familien in Urlaub sind und ich glaube, ich nehme das heute mal mit. Heute nehme ich das mal mit in die Woche. Vielen
Dank. Das finde ich schön.
Ja.
Sehr gerne.
So, und jetzt kommen wir heute zu unserer Frage und zwar hat mir wieder ein Vater geschrieben, was mich besonders freut. Und er hat geschrieben an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de und heißt Jonas, und also bei uns. Und ich gebe ab an dich, lieber Bob.
Liebe Katja, meine Frau und ich haben uns riesig gefreut, als wir gesehen haben, dass du deinen Podcast fortführst. Wir finden die Inhalte sehr bereichernd für unsere Familie und ziehen daraus immer wieder wertvolle Impulse für unseren Alltag. Ich schreibe dir heute bezüglich eines Themas, das sicher auch viele andere Familien betrifft, über das aber häufig nur hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Ich leide an einer chronischen bzw. hochfunktionalen Depression, in Klammern Dysthymie. Das bedeutet in meinem Fall, dass es etwa zweimal im Monat mehrtägige Phasen gibt, die oft völlig aus dem Nichts kommen, in denen meine Fähigkeit, Freude zu empfinden oder Antrieb zu finden, praktisch nicht vorhanden ist. Es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Insbesondere die Interaktion mit meinem sehr lebhaften zweijährigen Sohn kostet mich in diesen Momenten unfassbar viel Kraft. Ich stehe dann vor der Herausforderung, dass er meine volle Präsenz einfordert, ich es aber nicht schaffe, ihm diese emotional zu geben. Ich funktioniere zwar, aber ich bin nicht wirklich da. Meine Stimmung ist gedrückt und ich bin sichtlich antriebslos. Es ist mir dann nicht möglich, so energiegeladen und präsent auf meinen Sohn zu reagieren, wie ich es sonst tue. Oft ziehe ich mich dann auch räumlich zurück. Ich sage ihm dann oft, Papa muss sich mal ausruhen oder Papa muss sich jetzt kurz hinsetzen. Meine Frau und ich sind uns uneinig, wie wir in diesen Momenten vor ihm damit umgehen sollen. Sie möchte am liebsten, dass er von meinem Zustand gar nichts mitbekommt. Sie sorgt sich, dass es ihm die Unbeschwertheit der Kindheit nehmen könnte, wenn er mich so erlebt. Deshalb ist ihr Impuls, die Situation so weit wie möglich vor ihm zu verbergen, was natürlich nur schwer möglich ist. Ich hingegen bin der Ansicht, dass es nichts bringt, so zu tun, als wäre alles super. Die Krankheit gehört zu mir wie eine körperliche Einschränkung. Wenn ich eine Herzkrankheit hätte und nicht rennen könnte, würden wir ihm das ja auch erklären, damit er versteht, dass Papas Ruhebedürfnis nichts mit ihm zu tun hat. Mein Impuls ist es daher, ihm das Wissen zu geben, dass Papa eine Krankheit hat, die es ihm manchmal schwer macht, ausgelassen zu spielen und dass er dann viel Ruhe braucht. Mich würde deine pädagogische Einschätzung zu diesem Spannungsfeld interessieren. Wie viel Wahrheit verträgt ein zweijähriges Kind? Wie könnte man kindgerecht erklären, dass ein Elternteil krank ist, auch wenn man es nicht so offensichtlich sieht wie bei einem Gipsbein? Oder würden wir unseren Sohn womöglich damit überfordern? Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken dazu und danke dir für deine wertvolle Arbeit. Herzliche Grüße, Jonas.
Puh. Ja, vielen Dank erstmal fürs Vorlesen und auch Jonas, für die Offenheit. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die viel hinter geschlossenen Türen besprochen wird oder diese Dynamiken, ne, dass eine psychische Belastung da ist oder eine psychische Beeinträchtigung oder auch eine psychiatrische Erkrankung. Das habe ich öfter in meiner Praxis und da ist immer mal wieder die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir das auch enttabuisieren? Das ist ja auch immer wieder gerade bei Depressionen etwas, was gerade auch in unserer Gesellschaft stattfindet, dass immer mehr Menschen auch damit offener umgehen, dass sie diese Erkrankung haben. Und insofern, ja, finde ich das sehr schön und auch bin auch dankbar, dass wir das hier auch ein bisschen thematisieren dürfen.
Also vielleicht ganz kurz einen Schritt zur Enttabuisierung. Ich habe gerade den Begriff gegoogelt, Dysthymie, weil da bei mir gerade sehr das Licht angegangen ist. Ich habe vor 2 Wochen nämlich eine Situation gehabt, ich nenne das immer mein Loch, in der ich dann alle Sachen, die ich in dieser Woche habe, abgesagt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ich habe das da auch schon öffentlich formuliert. Ich habe da sozusagen keine Begrifflichkeit mitgesagt. Ich will nur damit sagen, das hat gerade bei mir sehr resoniert.
Ja, und ich habe das ja auch gesehen, dass du das ein Stück öffentlich gemacht hast. Und ich finde eben, also ich finde das erstmal auch sehr, sehr gut. Zum einen, dass dann man auch für sich sorgt, ne, und nicht so streng mit sich ist und das alles durchzieht, weil es ist ja auch funktional sozusagen. Man kann sich unter Umständen zusammenreißen. Man funktioniert nicht immer. Aber es ist eben, ja, es ist nochmal im Verhältnis zu der Depression eben, die ist weniger akut und weniger sichtbar, sondern die läuft so mehr mit. So stelle ich mir das vor, wie so ein Grauschleier, der mal grauer ist und dann geht eben nichts mehr, da muss man sich auch zurückziehen und dann aber eben auch wieder Phasen hat, wo es mehr in den Hintergrund tritt. Und das kann eben, auch wenn sie leichter wirkt, diese Form, wirklich die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, weil man eben Dinge plant und die dann unter Umständen eben nicht so durchführen kann oder ja, von Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit und so weiter dann auch und dem Loch, was du da auch beschreibst, dann eben beeinträchtigt ist, ja. Ja, vielen Dank, Bob, dass du das auch nochmal so hier sagst und ich will jetzt nicht so weit gehen, das kannst du ja auch nochmal überlegen, wie weit du da auch als Vater nochmal sozusagen dann deinen Umgang damit reingibst. Aber ich will erstmal sagen, zu dieser Frage von Jonas hier lese ich jetzt nicht nur die Frage oder den Zusammenhang Depressionen und Kinder, also, ne, sondern ich lese auch, da gibt's ein familiäres Spannungsfeld zwischen Schutz und der Frage, wie viel Wahrheit, wie viel Ehrlichkeit, wie viel Authentizität verträgt sozusagen die Beziehung oder ist konstruktiv für die Beziehung. Ja, und das finde ich eigentlich sehr schön, auch wie Jonas das beschreibt, ne? Er sagt, er will seinen Sohn nicht belasten und gleichzeitig aber auch nicht etwas verbergen, was sowieso sichtbar ist und eine Unwahrheit reingeben. Ja, und seine Frau möchte die Unbeschwertheit schützen. Und Jonas möchte wieder Orientierung geben. Also ich finde, alles das, was wir hier hören von den Eltern, sind erstmal, so können wir es vielleicht auch interpretieren, liebevolle Schutzbewegungen für das Kind. Und dann zu gucken, was braucht denn ein zweijähriges Kind wirklich zu wissen im Sinne von kognitiv? Ja, und da könnte ich vielleicht jetzt einfach erstmal Jonas so ein bisschen mitgeben, dass aus meiner Sicht eben ein zweijähriges Kind keine Diagnose braucht. Also der muss nicht wissen, wie das heißt, und der muss auch kein Wissen über Depression oder Dysthymie haben. Ich glaube, was wichtig ist, ist eine einfache, wiedererkennbare Einordnung dessen, was sowieso wahrnehmbar ist, was sowieso passiert. Ja, also tatsächlich so ein bisschen das, was eben auch schon so in der Atmosphäre zwischen den beiden ist, aber vielleicht noch in Uneinigkeit schwingt. So, Papa ist gerade sehr müde, Papa braucht kurz Ruhe. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist, glaube ich, wichtig, ne? Weil wenn Kinder keine Erklärung bekommen, dann beziehen sie das auf sich. Und das wäre, glaube ich, wichtig. Papa hat dich lieb, Mama ist da. Ich bin gleich wieder da. Also nicht einfach verschwinden sozusagen, ohne eine Erklärung zu geben. Ja, und auch einen Ausblick zu geben. Wir können später lesen, wir kuscheln später. Ja, also das heißt, nicht erklären, um zu beruhigen, sondern eher erzählen, was ist, das sichtbar machen, was gerade ist, um einzuordnen, um zu orientieren, ja, um eine emotionale Orientierung zu geben, und das ganz ruhig und ganz, ja, und ganz klar letztlich, ja.
Ja. Ich meine, er ist ja jetzt 2. Würdest du sagen, dass das auch für, weiß ich auch nicht, nehmen wir mal 5 Jahresabstände, 7, 12 und 17 gilt? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist mir fast schon ein bisschen schnell jetzt, aber können wir gerne schon mal hinspringen. Also ich glaube, dass das, was wir jetzt gerade besprechen und was Jonas gerade fragt, ja die Grundlage ist für alles das, was dann später auch passiert. Ja, und das heißt, in dem Moment, wo das Kind jetzt weiß oder das, worum es ja geht, wenn wir diese Botschaften formulieren, ne, dass Papa kurz Ruhe braucht und dass es nichts mit ihm zu tun hat, mit dem Kind, da geht es ja darum, dass das Kind versteht oder hört und sieht, Papa ist anders als sonst und ich bin nicht schuld, ja, und ich werde aber weiter versorgt und die Beziehung bleibt. So, und das ist ja eine wichtige Orientierung, wichtiges Kennzeichen, dass das zu Papa gehören darf, dass er eben Pausen macht, dass er nicht immer sozusagen in dieser Kraft und so verfügbar sein kann. Ja, und das kann dann eben auch etwas sein, worauf dann später auch wieder kindgerecht andere Worte kommen. Ja, und wenn die Kinder dann mehr Kognition haben oder mehr Einordnung auch verstehen, und wenn die Kinder dann, wie du gesagt hast, wenn die 14 sind, dann kann man auch mit denen, kann man auch sozusagen das mal benennen. Aber um in diesem Beispiel mit dem Gipsbein zu bleiben, ja, was ja Jonas hier schön auch gesagt hat, da würde man ja auch nicht den komplizierten Bruch erklären. Und man würde auch nicht.
Ja, ja, das ist ja, gut, das ist gut, ja.
Sondern man würde ja dann auch eben sagen, guck hier, das Bein ist hier ein bisschen schwächer und da ist es gebrochen und so. Und man würde vielleicht einem Zweijährigen eben auch gar nicht wirklich erklären, woraus der Gips besteht und wie lange der jetzt da bleiben muss und so, sondern man würde einfach sagen, guck mal, Papa legt das Bein hoch, weil das Bein gerade müde ist, und dann legt der Papa das Bein hoch und dann wüsste der Zweijährige, ach guck, da dieser Stuhl, da legt Papa immer das Bein hoch und dann kann er eben mit mir jetzt gerade nicht spielen auf dem Boden. Ja. Und ich glaube so, oder das ist meine Erfahrung, dass dann Kinder eben auch reinwachsen in so eine Atmosphäre, in so ein Verhalten und das eben auch gar nicht so als ungewöhnlich wahrnehmen, sondern eben als ein Teil, der eben dann auch dazugehört mit. Und dann finden sie Worte dafür und Eltern können dann auch Worte geben. Ja.
Ich wollte mit der Frage auch, weil ich ja sozusagen erwartet habe, dass du über Kognition auch sprichst, dahin, dass, und das ist ja sozusagen auch das, was vielleicht im besten Fall die Hörenden von uns erwarten, dass manchmal dieses Entweder-Oder gar nicht so einfach zu geben ist. Das Entweder-Oder, was hier gegeben ist, ist ja, tun wir so, als wäre alles okay, also wir sprechen gar nicht darüber, oder erkläre ich es in einer ganz bestimmten Art und Weise. Ja, und wir sagen, naja, also diese Erklärung jetzt gerade in dem Alter, die würde auch gar nicht so weit führen, wie man halt möchte. Es geht halt um eine Einordnung und das wiederum, und deshalb habe ich das mit den anderen Jahreszahlen so ein bisschen angeteasert, das würde sich möglicherweise dann natürlich verändern.
Ja, das würde sich verändern und ich sag mal so, auch dann, Jonas, kann man nochmal fragen. Ihr könnt dann auch nochmal in eine Eltern- und Familienberatung gehen. Also es wird vielleicht immer mal wieder Punkte geben, wo ihr eine Unsicherheit spürt, dass wie alle Eltern bei allen Themen, ja. Also wir müssen jetzt nicht sozusagen darauf gucken, wann ist der Zweijährige 14, aber ich finde es wichtig, weil ich glaube tatsächlich, dass es eine Grundlage ist, die ihr jetzt hier legt und auf dieser Grundlage einen Umgang findet mit dieser Situation und das, was sich abbildet in der Atmosphäre, auch benannt wird und gekennzeichnet wird. Und darauf kann man dann eben auch aufbauen.
Heute ging es am Anfang der Folge ja ums Lesen. Und Lesen ist ja nicht nur etwas, was man für sich macht, so meditativ, wie wir heute besprochen haben, sondern was für die Kinder auch wahnsinnig wichtig ist. Ich spreche in einem Buch von der Superkraft Lesen. Und zwar in dem Buch Lesen, Schreiben, ein Plädoyer für ein besseres Miteinander, was ich im Duden Verlag geschrieben habe. Im Vergleich zu meinen anderen Büchern ist das sehr dünn. Das sind so 60, 70 Seiten, die man so locker flockig lesen kann. Aber ich habe mich total gefreut, dass die Rezensenten schreiben, dass das richtig viel Spaß macht und dass in diesen 60, 70 Seiten wirklich viel drin ist. Vor allen Dingen die Motivation danach, vielleicht sogar wieder zum nächsten Buch zu greifen. Denn ihr kennt das vielleicht, irgendwie gewöhnt man sich das auch ab in dieser Handyzeit. Also, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja mal gucken, ob das was für euch ist. Lesen, Schreiben, ein Plädoyer für ein besseres Miteinander. Den Link gibt's direkt in den Shownotes. Ach ja, und wenn ihr selber ein Angebot habt, was Eltern interessieren könnte, dann schreibt doch einfach an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de und wir gucken, ob das ein Angebot ist, das wir hier auch in eine der Folgen einbinden können. Ich freue mich darauf, wenn ihr schreibt und jetzt erstmal viel Spaß weiterhin bei der Folge.
Was ich noch wichtig finde, ist, dass Jonas ja beschreibt, dass sie sich uneinig sind. Und da würde ich gerne noch mal hinschauen, auch in diese Abstimmung. Ja, weil das ist ja auch oft für die Partner, Partnerinnen nicht so einfach, gerade wenn Belastungen auch mit Kindern da sind, weil ja dann auch in dem Moment, wo er dann vielleicht sich zurückzieht oder derjenige, der die Krankheit hat, sich zurückziehen muss oder nicht kann, ja dann auch eine Verantwortung übergeht zu dem anderen Elternteil unter Umständen. Und was ich da wichtig finde, ist da immer auch ein bisschen miteinander in der Abstimmung zu bleiben und vor allen Dingen nicht vor dem Kind erst zu verhandeln. So, wie schlimm ist es gerade? Musst du jetzt hier sein? Kannst du hier sein? Musst du in Rückzug gehen? Muss ich jetzt alles übernehmen? Oder auch vielleicht irgendwie sowas wie, das hat er jetzt nicht beschrieben, ne? Aber ich assoziiere das mal so, dass es auch dazu kommen könnte, muss er das jetzt alles mitkriegen? Ja, dass dann noch so eine Atmosphäre zwischen Unstimmigkeit zwischen den beiden Erwachsenen entsteht, die sich da noch reinmischt, ja? Und was machen wir jetzt, wenn es mehrere Tage dauert, ja? Also, das wäre wirklich etwas, was gut wäre, wenn das Eltern außerhalb des Raumes mit dem Kind besprechen, wirklich in einem reinen Erwachsenenraum. Und dann könnte es eher ja Absprachen, Abstimmungen geben, also für das Kind, ohne dass das Kind jetzt diese Absprache hört. Also es muss jetzt nicht irgendwo schriftlich stehen, aber wenn zum Beispiel Papa in dieser Phase ist, dann übernimmt Mama eben bestimmte Situationen. Ja, und Papa muss nicht energiegeladen spielen, darf, kann aber, wenn es möglich ist, im Hintergrund sein und zum Beispiel Verbindung anbieten. Ja, auch das geht ja. Da kann man auch ein bisschen in diese Graubereiche gehen und ein bisschen experimentieren. Das wird Jonas am besten wissen. Also jeder, der so eine Erkrankung hat, das ist ja auch nicht bei jedem, zeigt sich das gleich, ne? Also der eine braucht dann wirklich sofort den Rückzug und muss mit sich sein und kann gar nichts mehr. Und der andere merkt vielleicht auch in der Anfangszeit oder an bestimmten Stellen, dass es zum Beispiel möglich ist, mit im Raum zu bleiben, aber der Kontakt vielleicht schwer fällt und das Energiegeladene. Also einen Blick zu geben, eine Hand aufzulegen, eine Hand anzubieten, ja, oder einen kurzen Satz oder vielleicht auch einfach mal 5 Minuten ein Buch vorlesen und gucken, dass es eben jetzt nicht ein langes Kapitel ist, ja, und dann wichtig auch noch, wenn es zum Rückzug kommt, nicht einfach verschwinden, sondern sozusagen ankündigen, transparent machen und dann auch wieder auftauchen. Und deine Partnerin oder die Mutter, deine Frau, Jonas, die muss nicht alles verstecken und muss alles verbergen. Und gleichzeitig muss sie vielleicht auch nicht alles alleine tragen, sondern ihr könnt das in Abstimmung machen und du kannst auch, wenn das möglich ist, ihr auch nochmal Hinweise geben. Das ist ja auch zwischen euch dann ein Thema, ne? Weil ja sich auch Beziehung und Verbindung zwischen euch verändert. Ja, und ich habe noch so einen Satz.
Eine ganz kleine Ergänzung dafür. Oder nicht, noch nicht mal eine Ergänzung, sondern ich wollte nur sagen, ich finde das gut, dass du das nochmal, dass du nochmal darauf hinweist, weil das eben bedeutet, nicht jede Form von Transparenz muss sein. Weißt du, ich finde, das hat so, weil darum geht's ja ganz viel, ne? Wie viel sagen wir eigentlich von dem und was machen wir? Und wir erklären nicht, wir ordnen ein, wir erklären, jetzt geht der Papa gerade weg und so. Aber dass dann einfach klar ist, okay, diese Einordnung bedeutet eben nicht, alles vor dem Kind auszuhandeln, wollte ich gerade nur nochmal sagen, dass ich das wichtig finde, weil das dann auch wieder mal zeigt, es geht nicht darum, entweder sozusagen volle Transparenz vor dem Kind, egal welchen Alters, sondern eben angemessen und zu einem Zeitpunkt, wo das dann eben auch, ja, vielleicht auch in aller Ruhe eben beschrieben werden kann und nicht erst in diesem Prozess, der ja auch für die Eltern nicht immer einfach ist. Ne?
Absolut, das ist nochmal so eine Differenzierung von Transparenz, ne? Und den Satz, den ich gerade im Kopf hatte, der passt auch nochmal gut dazu. Ich sage das jetzt mal so plakativ, also Kinder brauchen nicht die ganze Wahrheit, so, und schon gar nicht unsere Erwachsene, ja. Aber sie brauchen eine bestimmte Wahrheit, die zu dem passt, was sowieso spürbar ist. Ja, dass sie ein Bild haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil der Zweijährige bekommt ohnehin etwas mit. Ja, also er kriegt nicht mit, irgendwie Papa hat eine chronische Erkrankung, aber er kriegt mit, wenn da etwas in der Atmosphäre und in der Verbindung sich verändert, also weniger Blick ist, weniger Spielenergie, mehr Rückzug, andere Stimmung, andere Spannung, Resonanz im Raum, weniger emotionale Erreichbarkeit. Ja, und das Verbergen schützt eben nicht automatisch vor diesem Ganzen, ja, denn die Kinder spüren das ja, ja, und wenn keine einfache Einordnung kommt, dann, ich habe das vorhin schon gesagt, dann bezieht er das unter Umständen eben auf sich, ja, Papa will nicht mit mir sein, ich bin zu viel, ich mache was falsch. Ja, deswegen ist es so wichtig, diese Transparenz, die du jetzt angesprochen hast, oder diese Wahrheit, dieser Wahrheit auch eine bestimmte Einordnung zu geben, weil das ist seine Wahrheit, das ist seine Perspektive. Ja. Und die Frage nochmal, zu viel Erklärung, könnte das nicht überfordern? Und ja, das stimmt. Deswegen ist das ein gutes Gefühl und deswegen ein Zweijähriger braucht keine Krankheitsgeschichte, keine Diagnose, keine langen Sätze, sondern eine verständliche, kurze, wiederholbare und überschaubare, verständliche Orientierung. Das ist das, was er braucht und vermutlich ist wirklich der wichtigste Satz, es liegt nicht an dir. Ja, Papa ist gerade sehr müde, innen drin zum Beispiel. Ja, du hast nichts falsch gemacht, Papa hat dich lieb. Ja, und es geht auch nicht, auch Jonas, um dich nochmal zu entlasten, hoffentlich, es geht nicht darum, dass du immer präsent sein musst, sondern es geht eher darum, dass der Rückzug, den du brauchst, verstehbar und begrenzt und begleitet wird. Darum geht es. Ja, wer ist jetzt da? Was passiert als nächstes? Wann kommst du wieder? Und wie bleibt Verbindung trotzdem spürbar?
Ja, alles Gute, Jonas, alles Gute euch. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wenn ihr möchtet, ja, ein bisschen darüber zu sprechen, ist vielleicht auch für euch entlastend. Schreibt es uns gerne bei Spotify in die Kommentare oder sagt gerne, wenn ihr ähnliche, ja, Problematiken auch kennt. Falls es eine größere Geschichte wird, dann könnt ihr uns natürlich gerne auch eine E-Mail schicken. Und zwar, Katja, wohin nochmal genau?
Ja, gerne nochmal an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Und wenn ihr persönlich sprechen wollt, könnt ihr natürlich auch in die Elternberatung kommen. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, ich freue mich natürlich, wenn wir uns begegnen. Es gibt immer wieder Menschen, die den Podcast hören und die mir auch in meiner Praxis begegnen. Darauf freue ich mich sehr drüber. Und gleichzeitig gibt es auch kinderbesserverstehen.net, wo Deutschland bundesweit sozusagen auch von mir ausgebildete Eltern- und Familienberaterinnen aktiv sind. Also schaut euch das auch gerne an. Ich sage das ja auch immer noch mal hier in diesem Podcast. Ein Gespräch kann schon ganz viel verändern und Entlastung schaffen und bleibt nicht alleine mit euren Fragen. Ja.
Und natürlich kann vielleicht die eine oder andere Perspektive auch einiges verändern. Deshalb hört ihr ja den Podcast. Deshalb bitte gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Menschen diese Perspektivänderung mitbekommen.
Ja, so ist es. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist, Bob. Und für heute sagen wir auf Wiedersehen. Wir danken euch fürs Zuhören, für euer offenes Herz, für euer offenes Ohr. Bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern. Und Bob, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderung bringen. Ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen, kann neue Wege öffnen. Deine Katja.